Du hast manchmal ein Leben wie ein Formel-1-Fahrer, der im Grand Prix in Monaco fährt. Du hast nur die Leitplanke um dich herum. Und wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann triffst du sie. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist keine Entscheidung zu treffen, weil sonst dann fährst du gegen die Wand. Es war so, schon eine risikobehaftete OP. Also jede OP hat Risikos, ne? Von bis. Entweder es geht alles gut oder du gehst drauf. Also die Spanne haben wir immer. Ich kann jetzt das Beste einfach daraus machen. Ja, es ist nicht immer einfach. Es gibt auch sehr, sehr dunkle Zeiten für mich, wo ich im Bett liege und mich nicht bewegen kann. Wo ich dann auch schon gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Manchmal kann man auch nicht mit Freunden oder der Familie darüber sprechen. Es ist ein Schlag in die Magengrube. Dass es mich noch gibt, ist ein Verdienst davon, dass mir die Selbsthilfe geholfen hat. Ich habe keinen Bock auf Stuhlkreis, sondern ich habe Bock, dass wir Spaß haben, dass wir schwere Themen besprechen, dass wir Leute verabschieden können, dass wir trauern dürfen, dass wir traurig sein dürfen, dass wir wütend sein dürfen. Ich hader mit vielen Sachen in meinem Leben, aber nicht mit dem Weg, den ich gegangen bin, was die Therapien angeht. Mein Credo ist immer, ich bin der Chef meiner Behandlung und kein Arzt oder Therapeut.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Heute geht's weiter mit Dominik Rettig und seiner Patient Journey mit einem Hirntumor, der sein Leben seit 2005, also seit 21 Jahren, wesentlich bestimmt. Über diese lange Zeit hat sich Dominik zu einem sehr mündigen Patienten entwickelt, der klar sagt, was ihn bewegt und auch in vielen anderen Lebensbereichen selbstbestimmt agiert. In diesem zweiten von drei Teilen unseres Gesprächs geht es um die größte Operation seines Lebens, nach der er Sprache, Schreiben und Rechnen erst wieder lernen musste. Es geht um Beziehungsthemen, sowohl freundschaftlich als auch romantisch, um psychische und berufliche Krisen und wie er die regelmäßigen Kontrolluntersuchungen mit seinem Bauchgefühl erfolgreich steuert. Und wir reden darüber, wie er seine als Patient gewonnenen Erfahrungen nun nutzt, eine Selbsthilfegruppe für HirntumorpatientInnen in Hamburg aufzubauen. Dominik lebt mit Wortfindungsstörungen, die er mittlerweile gut kaschieren kann. Davon wird er erzählen. Er sagt aber sehr oft, im persönlichen Gespräch fällt das wenig auf, aber für den Podcast habe ich diese Ms entfernt. Das habe ich mit Dominik abgesprochen und habe seine Freigabe dafür. Starten wir rein in den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dominik Rettig vom 27.03.2026. Also ich nehme mal an, dass du mit deinen Eltern sehr viel drüber gesprochen hast und du hast auch gesagt, dass du psycho-onkologische Unterstützung hattest. Mit wem hast du noch drüber geredet? Wir sprechen da jetzt von 10 Jahren Erkrankungszeit. Da brauchst du irgendwie einen Austausch, oder?
Du brauchst einen Austausch, ja. Den hatte ich meistens über Freunde. Beziehungsweise ich hatte immer dieses Backup, ich kann Herrn Gret anrufen und kann darüber reden, wenn ich irgendetwas blöd finde oder mir nicht passt oder unwohl fühle. Selbsthilfegruppen habe ich gar nicht dran gedacht oder sonst irgendetwas. Es ist aber schwierig, mit Freunden darüber zu reden, weil die vieles nicht verstehen können, weil du nicht in der Situation drin bist. Sie hören dir zu. Aber manchmal, man spricht ja immer gerne darüber, jeder hat sein Päckchen selber zu tragen. Ne? Und diese Päckchen sind ja unterschiedlich groß, unterschiedlich schwer und. Ne? Und habe das dann gefühlt, immer mal wieder so häppchenweise immer mit Freunden darüber gesprochen. Witzigerweise, ich bin im Austausch mit einer ehemaligen Ex-Freundin oder mit einer Ex-Freundin, die leider jetzt vor ein paar Jahren eine Brustkrebsdiagnose hatte oder hat. Und sie dann jetzt zu mir gesagt hat, ganz ehrlich, ich habe dich, als wir zusammen waren, in vielen Sachen nicht verstanden. Und jetzt, durch dass ich die Diagnose bekommen habe und in diesem Game auch drin bin, ist für mich vieles verständlicher geworden. Mhm. Auch wenn du das immer erklärt hast und versucht hast, transparent zu machen und so. Aber wenn du da drin steckst, wenn du nicht drin steckst, kannst du dir das nicht anfühlen, nicht erfühlen oder dich nicht
schlecht reinversetzen.
Du kannst das nicht wahrnehmen. Ja, das geht nicht. Auch wenn du das möchtest, das geht nicht. Und du überforderst auch Menschen, wenn du zu denen sagst, hör mal zu, ich habe einen Tumor. Das ist nicht greifbar. Wenn du ein Bein brichst oder die Kniescheibe zertrümmerst, da sind die Freunde alle da, weil sie was tun können. Sie können dir das Bein hochheben. Sie können dich irgendwo hinfahren. Sie können dir was zum Essen vorbeibringen. Ne?
Naja, wenn, aber gut, wenn du Krebs hast, geht das ja genauso.
Ja, aber man zieht es nicht.
Sorgen. Ja, das.
Das ist das Thema. Ja, man sieht es dann irgendwann nicht mehr. Und wenn man es nicht mehr sieht, dann kommst du auch in so einen Alltag hinein. Mhm. Ja? Das passiert aber Paaren, die gesund sind, auch. Mhm. Dass sie in den Alltag rutschen. Also das ist jetzt kein Vorwurf oder sowas, ne? Sondern, und wenn du dann auch als Patient versuchst oder Betroffener oder Kranker oder wie auch immer das nennen möchte, versuchst normal zu leben und ein Teil der Gesellschaft zu sein, dann erkennen dich nicht als Kranker an. Ja, und das ist so ein bisschen die Krux daran. Und ich habe das dann auch gemerkt. Ich hatte da blöderweise in der Corona-Zeit 2020 das Problem oder das Gefühl, dass da wieder etwas ist im Kopf. Und hatte dann, Professor Kret war dann leider nicht mehr an der Klinik. Ich habe dann viel mit Assistenzärzten gesprochen und habe dann gesagt, Leute, da ist etwas, das gefällt mir nicht. Das müssen wir drüber schauen. Nein, nein, nein. Ich habe dann mich so auf die Füße gestellt, dass wir dann 21 ein FatPet-MRT gemacht haben. Nee, ein FatPet-CT, sorry. Ein FatPet ist eine Molekularuntersuchung.
Nuklearmedizinisch, okay.
Nuklear. Genau, nuklearmedizinisch. Man bekommt einen Stoff gespritzt, der etwas radioaktiv ist, der das Hirn auf den CT- oder MRT-Bildern bunt färbt. Also man kann dann sehen, gerade bei Hirntumoren oder auch bei Lungenkrebs und so weiter macht man das ja auch, dass man den Stoffwechsel der Zellen anzeigen kann. Was man bei einem MRT sieht man ja immer nur schwarz-weiß und das in verschiedenen Stufen. Und wenn man so ein sogenanntes PET macht, kann man dann sehen, ob da ein Stoffwechsel vorhanden ist, sind die Zellen aktiv und wenn ja, wie aktiv und so weiter. Ist meistens so eine Art Zuckerlösung, um das darzustellen. Ja. Genau, und das haben wir dann gemacht. Ich war dann schon wieder bei einer anderen Führungskraft, weil ich ja da nicht mehr so richtig zusammengefunden habe. Nach der ersten Chemo. Und das Unternehmen erstmal für ein Sabbatical verlassen habe. Weil, ja, wenn man krank wird, muss man auch damit rechnen, dass Führungskräfte einen mit einem nicht mehr planen können. Oder einem dann auch sagen, wir können mit dir nicht mehr planen. Du bist raus, du darfst arbeiten, ja, aber Karrierechancen oder sowas hast du.
Ah, okay, also das ist dann schon passiert, weil du hast ja erzählt, dass du am Anfang ja eigentlich dann stark gefördert wurdest.
Ja, genau. Und das hat dann nachgelassen, vor allem dann auch nach den Behandlungen. Man hat es genutzt, dass ich arbeite, dass ich nicht krank war, aber dann auch nicht mehr. Danach dann, als ich aus der ambulanten Reha zurückkam, gesagt, ja, also wir planen mit Ihnen nicht mehr. Sie haben mitbekommen, also ich habe während meiner Reha nach der Bestrahlung mitbekommen über Kollegen, dass meine Stelle ausgeschrieben wurde.
Was?
Ja. Und ich dann so, okay, ich habe mit meiner Führungskraft davor drüber gesprochen. Also man muss dazu sagen, ich war dann nicht mehr bei der Führungskraft vor dem Studium, sondern bei einer ganz anderen. Aber in der gleichen Abteilung. Und ich habe lange Zeit gesagt, sag ich, Leute, ich schaffe das nicht mehr, alles abzudecken. Das geht nicht. Das ist ein zu großer Umfang. Nicht Aufwand, sondern Umfang. Und das haben wir dann gemacht. Das haben sie dann gemacht, ohne mit mir drüber zu sprechen. Und im Motto, ja, du warst ja in der Reha. Wegen jedem anderen Scheiß konnten sie sich melden, aber bei sowas nicht.
Bisschen unfair.
Ja, ist es. Man muss damit lernen, umzugehen. Und das ist nicht nur im beruflichen Kontext, das ist im freundschaftlichen Kontext, im familiären Kontext oder auch im ehrenamtlichen Kontext. Also das ist, habe ich überall das schon erlebt. Und dann habe ich ein Sabbatical immer genommen und habe dann auch gesagt, okay, wisst ihr was, ihr wollt mich nicht mehr, dann gehe ich. Und habe mich versucht, selbstständig zu machen. Mhm. Obwohl jeder abgeraten hat. Ne? Du bist krank, bist du verrückt. Du arbeitest in einem großen Unternehmen, das ist ja fast wie Beamtenstatus. Dir kann nichts passieren und stell dich nicht so an. Und sag ich, nee, ich mag das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und habe das gemacht. Das hat auch gut funktioniert. Da merkte ich aber, dass das irgendwas bei mir nicht so richtig passt. Und habe dann den Joker gezogen, dass ich nach diesem Jahr Sabbatical zurückkehren kann. Mhm. Und in der Zwischenzeit habe ich dann schon in Hamburg wieder mal gelebt und habe dann ein Angebot bekommen, hier im Norden tätig dann zu werden. Und das hat sich auch gut angehört.
Auch beim gleichen Unternehmen oder woanders?
Im gleichen Unternehmen, aber dann mit anderen Führungskräften. Ja, und dann ist es so, dass ich das gemacht habe. Irgendwie war es eine Bauchentscheidung, dass ich das gemacht habe und hatte dann Glück, dass ich, dann kam ja Corona und ich war abgesichert. Also Glück im Unglück sozusagen. Hab dann für das Unternehmen wieder gearbeitet. Dann aber auch wieder gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
Okay, das heißt zwischen 2017 mit der Bestrahlung, Chemotherapie und 2020 war stabile Phase.
War stabil, ja, war alles stabil. Ja. Ich bin auch nach Peru gereist für 3,5 Wochen. Oh, wow, also das kann ich auch jedem empfehlen. Also das zu machen, worauf man Bock hat. Ja. Also mit den Ärzten absprechen, zwecks Medikamente oder wegen der Höhe, sei es Flieger oder wenn du zum Machu Picchu oder sonst irgendwo Titicacasee, bist du ja auch über 5000 Meter. Ja, das ist nicht ohne. Und aber machen, Spaß haben, ganz ehrlich. Und ja, und dann hatte ich aber keinen Spaß mehr bei der Arbeit und war ein bisschen, hab psychische Probleme bekommen, bin dann auch in eine psychosomatische Klinik, dann ist es mal wieder eine Beziehung kaputt gegangen, die mich dann schon auch wieder mal getroffen hat. Ich war dann auch 3 Wochen in der Psychiatrie, um mir Hilfe zu suchen, weil das sehr, sehr wichtig ist, sich Hilfe zu suchen. Es gibt niedrigschwellige Hilfe und manchmal kann man auch nicht mit Freunden oder der Familie darüber sprechen oder mit Kindern oder sonst irgendwas, sondern da dann einfach in jedem Bundesland oder in jeder größeren Stadt hat man da die Möglichkeit, mit tollen Menschen sprechen zu können, die einem verstehen und nicht verurteilen. Also das lege ich jedem ans Herz, da das zu machen, wenn man selber nicht mehr weiter weiß.
Hast du eigentlich Kinder?
Nein. Mhm. Nein. Ich habe aber vorsorgen müssen, also du musst ja, wenn du Chemotherapie oder sowas machst, kannst du ja vorsorgen als Mann. Das habe ich damals gemacht.
Also meist Kryokonservierung, oder?
Genau, genau. Damals hat es die Krankenkasse nicht bezahlt, in der Zwischenzeit zahlt es die Krankenkasse. Aber es war auch so, also ich nutze es immer als lustige Anekdote. Du kommst dann zum Gespräch zu dem Arzt, zum Aufklärungsgespräch und dann wirst du abgeholt von einer medizinischen Fachkraft, die dich dann in einen Raum führt, der rot gestrichen ist mit einer schwarzen Ledercouch. Und also man stellt sich so wirklich vor wie in Hamburg auf dem Kiez und noch schön 2-3 solche Küchenrollenpapiere, damit man das dann abwischen kann. Und also ich mache mich da immer drüber lustig. Also da haben wir Männer es wirklich einfacher, was sowas angeht, um dieses Erbgut einzufrieren. Frauen haben es da wesentlich schwerer. Genau, das habe ich gemacht und bin jetzt aber im Moment an dem Punkt, wo ich drüber nachdenke, mich sterilisieren zu lassen, weil ja, der Tumor ist wieder aktiv. Auch wenn ich jetzt spoilere.
Kurzer Stopp. Dominik greift vor und sagt, dass der Tumor im Frühjahr 2026 wieder aktiv ist. Diese Info, so beiläufig eingestreut, sitzt ordentlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir hatten im Vorfeld des Gesprächs nicht darüber geredet. Aber bevor wir jetzt zu sehr springen und es verwirrend wird für dich zum Zuhören, hier noch einmal die Chronologie. Die hat er mir nach unserem Gespräch per E-Mail nochmals geschrieben. Nach der ersten Chemo 2017 war Dominik von September 18 bis August 2019 in einem Sabbatical. Da begann er dann mit seiner Selbstständigkeit, fing aber nach dem Sabbatical doch wieder im Job an. 2020 begann bekanntlich die Pandemie. Im Frühjahr 2021 haben ihm die MRT-Bilder bei der Nachsorge nicht gefallen. Er ahnte oder hatte Angst, dass die Krankheit fortschreitet. Deshalb folgte dann im Herbst 2021 die nuklearmedizinische FET-PET-CT-Untersuchung, auf die er beim ärztlichen Team gedrängt hat. Davon hat er ja auch bereits vorhin erzählt. Im gleichen Jahr waren auch die Aufenthalte in der psychosomatischen und der psychiatrischen Klinik. Anschließend startete er mit einer zweiten Chemo und verließ Ende 2021 den Job mit einer Abfindung. Aber das wird er beides gleich noch selbst erzählen, wie es dazu kam.
In der Zwischenzeit war meine Führungskraft, die ich dann im Norden kennengelernt habe, sehr schwierig, trotz transparentem Umgang mit der Krankheit, hat er dann mich zum Werksarzt geschickt, weil ich innerhalb von 3 Wochen mich 3-mal einen Tag krank geschrieben habe wegen Kopfschmerzen, Migräne. Ich bin dann zu dem Werksarzt gegangen und er hat dann gesagt, also mit deiner Diagnose sind deine Fehltage Pillepalle. Das ist. Da sage ich, ja, ich weiß, aber was machen wir denn jetzt? Ja, bei großen Unternehmen gehst du ja dann auch zu so einem Sozialdienst, bevor du dann zu HR gehst oder zum Personalbereich. Dann habe ich mit dem drüber gesprochen und sagt er, ja, deine Führungskraft ist sehr speziell, ne? Also ich erkläre dir jetzt das Prozedere, dann bist du halt verbrannt, wenn du jetzt das alles anschiebst. Sag ich, Leute, ich will nur meinen Job machen. Ich habe keinen Bock mehr auf Karriere oder sonst irgendwas. Ich will nur meinen Job machen. Mehr will ich gar nicht. Und lasst mich einfach in Ruhe. Und habe dann auch mit der Geschäftsleitung den Austausch gesucht. Das hat dann auch nicht ganz so geglückt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann kam das PET 21 und ich wusste dann, okay, mein Bauchgefühl hat mich nicht getäuscht. Ich hatte dann ein Gespräch mit der Oberärztin, die gesagt hat, na, da ist wieder eine Aktivität. Wir würden eine Chemo vorschlagen. Und dann habe ich dieselbe Chemo wieder wie 2017, diese 2-Phasen-Chemo gemacht für ein Jahr. Also das heißt 6 Zyklen. Das ging dann von 2022 bis 2023, die Chemo. Ich habe das Unternehmen zum 31.12. verlassen, weil als ich dann mit der Geschäftsleitung drüber sprechen wollte, haben sie mir eine Abfindung angeboten. Einerseits aus unternehmerischer Sicht sage ich, ja, okay, ich habe dann ein Thema weg von der Backe und kann mich anderen Themen widmen. Menschlich fand ich es total beschissen. Aber habe dann gesagt, okay, komm, ich nehme die Abfindung und gehe, weil gesund ist es für mich auch nicht. Das habe ich dann gemacht und habe mich dann auch wieder meiner Selbstständigkeit gewidmet. Habe dann auch eine Fortbildung nochmal gemacht als systemischer Berater, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Begleitet war diese Fortbildung mit der Chemo. Und dann haben wir die Chemo durchgezogen und ich war dann auch nicht mehr so zufrieden, weil sich auch das Ärzte-Team an sich verändert hat und ich dann auch in Hamburg gelebt habe und dann gesagt habe, boah, ich hole mir jetzt meine Zweitmeinung. Dann habe ich mir in Hamburg Zweitmeinung geholt. Die war auch gut, aber sie konnten mir nichts anbieten, außer das, was ich wusste. eine Biopsie zu machen und dann zu schauen, was man, aber operieren können sie zwar auch, aber wie stark der Schaden ist. Also 2022 war man noch an dem, oder 2023, an dem Punkt bei in vielen Kliniken, die das sagen, wir können es operieren, aber welcher Schaden verursacht wird, wissen wir nicht. Und dann 23 mit Beendigung der Chemo habe ich gesagt, okay, jetzt ich habe die Chemo abgeschlossen. Ich bin jetzt viel in Berlin, auch weil ich ehrenamtlich tätig war für einen Wirtschaftsverband in Hamburg und auch auf also Landesebene und auch auf Bundesebene und gesagt, okay, wisst ihr was? An dem ich halt um einen Termin in der Charité war. Ne? Man hat ja gehört, dass die Charité so ein etwas bekannteres Klinikum ist.
Darf ich vorher noch fragen? Also das ist ja jetzt 2022, 23, 18 Jahre nach der Erstdiagnose. Und du hast ja in dieser Erkrankungszeit öfters die Erfahrung von dem, wie du anfangs, wie wir eingestiegen sind in das Thema, also jetzt in das Interview, schon gesagt, so ein Auf und Ab. Das hast du ja schon bekommen. Aber dann gesagt zu bekommen, ja, da ist jetzt wieder was aktiv und du hattest ja auch schon so ein komisches Bauchgefühl davor. Wie ging es dir damit? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil mich würde es dann wieder so triggern und mit der Vergänglichkeit konfrontieren und mir denken so, wow, okay, jetzt ist da schon wieder was.
Ist es auch. Es ist ein Schlag in die Magengrube oder auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Niederschlag, gerade wenn du dann auch einen epileptischen Anfall bekommst. Ja. Und dann sagst du, okay, wo geht die Reise eigentlich hin? Und was will ich eigentlich noch? Ja, und ich wollte dann einfach nicht mehr das in großen Unternehmen zu arbeiten. Und dann ist so die Idee entstanden, ich könnte ja dann in die Richtung Coaching auch gehen und Menschen helfen mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und dann ist auch die Idee entstanden, mich mehr für das Thema Selbsthilfe zu informieren und mich ja damit auseinanderzusetzen. Ich habe mich dann bei der Deutschen Hirntumorhilfe gemeldet. Ich war auch schon lange Zeit Ansprechpartner für, wenn sich jemand melden wollte oder sowas. Die hatten meine Nummer und ab und zu hat mir jemand sich gemeldet, aber eher nicht. Und dann war es so, dass ich das dann gemacht habe, um etwas zu machen, worauf ich Spaß habe. Deswegen auch diese Beraterausbildung, um auch selber damit klarzukommen und einen Wert für mich zu finden. Weil das im Unternehmen arbeiten war für mich kein Wert mehr, was mir gut getan hat. Ja, es hat meine Wohnung finanziert, es hat mein Essen finanziert, aber ich hatte keinen Spaß mehr. Und das hat mich extrem runtergezogen.
Kann das so connecten? Und mir ging es absolut gleich.
Und dann habe ich gesagt, dann verbinde ich doch das, worauf ich Bock habe, und mache dann noch vielleicht was Gutes für Menschen. Ne? Und habe mich dann mit der Deutschen Hirntumorhilfe in Verbindung gesetzt. Und dann sage ich, Leute, hört mal zu, ich habe Erfahrung, was Workshops angeht, was Veranstaltungen angeht, Moderationen angeht und. Lasst uns doch zusammen was aufbauen und für die Menschen, die gerade für Hirntumore betroffen sind. Ne? Ja, das hört sich toll an. Sie melden sich, weil dann ja eh bald eine größere Veranstaltung ansteht. Da könnte man das ja vielleicht mal zusammen drüber sprechen. Ne? So, ja, klar, sie haben mir dann auch was zugeschickt. Ein Büchlein und so ein Pamphlet an Informationen. Und das habe ich dann auch mit durchgelesen und mich dran gesetzt. Und dann war so das Thema, dass ich an die Charité gewechselt bin und gute Gespräche geführt habe. Das war im Juni 23. Und dann haben wir uns verabredet, im September ein MRT zu machen, zu kontrollieren. Und 1,5 Wochen später war ich beruflich in Berlin zu einer Bundesvorstandssitzung und habe dann mich noch mit Freunden verabredet. Und ich bin aus dem Meeting raus und war relativ platt. Habe mit einer Freundin, die bei dem Meeting nicht dabei sein konnte, sie abgedatet und hatte schon Sprachprobleme, was mir aber nicht so aufgefallen ist. war dann mit einem Kumpel verabredet und ja, und da habe ich dann gemerkt, da die Sprache wird komisch, habe mir aber auch nichts gedacht. Bin dann in den Zug eingestiegen nach Hamburg, habe eine Freundin noch, die wollte ich anrufen, die saß in der Elbphilharmonie und hatte keine Zeit, mit mir zu telefonieren. Und dann bin ich eingestiegen und geht's irgendwie komisch. Ich könnte jetzt ja auch an die Charité, aber nee. Und dann hast du ja die Möglichkeit, wenn du in Berlin Hauptbahnhof losfährst, in Spandau und Stendal nochmal umzusteigen und an die Charité zu gehen. Ansonsten musst du dich entscheiden oder musst dich so entscheiden, dass du am besten dann durchfahren kannst bis Hamburg, weil wenn du irgendwo zwischendrin stecken bleibst, kommst du auf so eine Wald- und Wiesenklinik, die bestimmt gut ist, aber ich sie völlig überfordern würde. Ja, und ich hatte meiner Mutter dann eine WhatsApp geschrieben und eine Nachricht geschickt, die mich dann irgendwann angerufen hat und gesagt, sag mal, ist dein Handy gehackt worden? Du schreibst so kryptische Nachrichten. Und ich so,
Oh.
Ja, also ich war der Meinung, ich hätte perfekt geschrieben, aber nein. Ich habe dann die Zugführerin kontaktiert. Ich konnte auch nicht mehr sprechen, habe dann also wieder mein Handy ihr in die Hand gedrückt. Meine Mutter hat mit ihr kommuniziert, dass wir dann ein RTW Hauptbahnhof Hamburg haben werden oder brauchen, und Freunde haben mich dann abgeholt oder begleitet mit dem RTW in die Klinik. Die haben mich durchgecheckt und nach ein paar Stunden ging die Sprache wieder gut, aber man hat dann wieder gemerkt, fuck, da ist wieder etwas. Und dann gleich wieder an die Charité. Viele Testungen durchgemacht. Wir haben die Sprachfasern kontrolliert, was man in der Zwischenzeit konnte. Oder nicht jede Klinik kann das in der Zwischenzeit. Es gibt aber einige, die das können. Und dann haben wir noch ein paar andere Testungen gemacht. Und dann saß ich mit einer Oberärztin zusammen und dann sagt sie, hör zu, die Möglichkeiten können wir dir anbieten. Unter anderem auch den Tumor, soweit es geht, zu entfernen.
Das erste Mal in der ganzen Zeit.
Das erste Mal kam es wirklich auch so auf den Tisch, so dass man darüber extrem gut sprechen konnte, aber auch die Risiken benannt hat. Mhm. Das war so im Oktober. Ich hatte dann 4 Wochen Zeit, meine Generalvollmachten, Versorgungsvollmachten und, was sehr, sehr wichtig ist, wo sich jeder unabhängig davon, ob er krank ist oder nicht, drum kümmern muss mal. Darum gekümmert. Gott sei Dank hatte ich Freunde, die Anwälte sind, die Kontakte haben, sodass ich innerhalb von 4 Wochen meine Generalvollmachten ändern konnte und aktualisieren konnte und Personen umtauschen konnte und. Das sind dann solche Themen, die du nebenbei noch machen musst oder dran denken musst, ne? Weil es war schon eine risikobehaftete OP. Ja, also jede OP hat Risikos, ne? Also von bis. Entweder es geht alles gut oder du gehst drauf. Also die Spanne haben wir immer. Und ja, und dann haben wir das alles vorbereitet und gemacht und ich hatte ein gutes Gefühl. Und dann haben wir am 1. Dezember mal wieder eine Wach-OP gemacht.
Du warst es ja schon gewohnt.
Mit Katheter. Ich war es gewohnt. Aber okay, dieses Mal ich habe einen Katheter bekommen. Ich habe einen Katheter bekommen. Genau, mein Toilettenproblem wurde gelöst. Es war ein tolles Team, das ich an der Charité hatte. Durch das, dass ich so viele Operationen und Erfahrungen hatte, kam dann auch der Oberarzt von der Anästhesie und hat gesagt, hör mal zu, ich wäre gerne in einem Nebenraum und würde die Operation einem jungen Arzt übergeben, dass er die Wach-OP überwacht. Er ist aber immer wieder da. Also, ob das für mich in Ordnung ist, dann sage ich, ja klar, mach das, es ist kein Thema. Und ich wurde dann in den OP-Raum gebracht und mir wurden 3 Zugänge gelegt. Bei Wachoperationen oder bei Kopfoperationen ist das gängig, vor allem, weil der Anästhesist oder die Anästhesistin liegen mir ja zu Füßen als Patient. Und sonst liegen sie ja immer am Kopf. die Anästhesisten. Und deswegen kriegst du halt mehrere Zugänge, um da reagieren zu können, wenn etwas ist. Die Wach-OP war geplant auf 4 Stunden. Nach 4 Stunden haben wir ein Kontroll-MRT gemacht. Wir haben verschiedenste Testungen durchgemacht. Das heißt, wir haben vorher geübt. Da werden dir 4 verschiedene, also auf dem Bild sind 4 verschiedene Figuren, zum Beispiel ein Tannenbaum, eine Burg, ein Schlittschuh oder sonst irgendwas. Wo du sagst, und dann hast du ein Wort Schnee. Und dann musst du das halt kombinieren, ob das passt. Und das hast du vorher trainiert, dass du immer die gleiche Antwort darauf hast. Sobald du eine Abweichung hast, wurde diese Karte bei der Übung rausgenommen. Sodass wir wirklich nur diese Dinge, die ich hundertprozentig konnte und immer gleich sagen konnte, genutzt haben. Und dann sind wir in die OP und dann wurde immer wieder wie so ein, ich weiß es den Fachbegriff nicht, aber man muss es vorstellen, wie so eine Sonde, wo man Strom dran legt auf dem Hirn. Und dann haben wir diese Übung durchgeführt. Und wenn ich dann einen Fehler gemacht habe, wusste man, da kann man nicht operieren. Okay. Weil da dann diese Sprachfasern, also das musst du dir vorstellen, wie so ein Pilzgeflecht, ja, dann ist dort diese Sprachfaser. Die siehst du aber im MRT nicht und die siehst du auch nicht auf diesem, wenn du das Hirn aufmachst oder sonst irgendwas. Oder so ein Fluid, dass du sagen kannst, bei vielen Krebsarten kriegt man dann ja auf das Gewebe so ein Fluid, damit man das sichtbar machen kann. Das geht bei Sprachfasern nicht, weil die ja im Hirn irgendwo verwinkelt sind. Und es gibt ja keinen Schaltplan, wie bei einem Elektriker. Und es gibt keinen Schaltplan. Es ist ja nicht so, dass du das gleiche Hirn hast wie ich. Also ich habe in der Selbsthilfegruppe Menschen, die 2 Sprachfelder haben. Und nicht auf der linken Hirnseite geht man davon aus, dass das das Thema Sprache ist. Der hat links und rechts ein Sprachzentrum. Also das Hirn ist halt individuell und bei jedem anders. Und ja, und dann haben wir nach 4 Stunden, also du kriegst ein bisschen Propofol, also ist es nicht mehr so anstrengend und wie es damals war. Und die OPs sind auch wesentlich moderner und oft hast du auch ein Fenster und kannst rausschauen. Und das ist auch gut und du kannst dich auch mit den Leuten unterhalten, was auch sehr, sehr gut ist. Und nach 4 Stunden haben wir ein Kontroll-MRT gemacht. Ich hatte wenig Propofol. Andere Patienten kriegen mehr Propofol, die Angst haben. Deswegen ist das auch völlig fein. Aber man wird dann so wach gemacht, dass man keine Beschwerden hat. Ne? Also das ist wirklich, das ist, zum Zahnarzt gehen ist schlimmer in der Zwischenzeit, glaubt mir. Also wirklich. Ich würde mich lieber, wenn ich jetzt irgendwie ein Loch im Zahn hätte oder irgendwas machen müsste. Ich will nur noch Propofol dafür. Ich mache lieber eine Wach-OP, als mir einen Zahn zu ziehen oder eine Wurzelbehandlung zu machen. Ganz ehrlich.
Schön gesagt.
Genau. Und dann haben wir uns entschieden, weiter zu operieren. Also ich war ja so wach, dass ich entscheidungsfähig war. Dann haben wir weiter operiert, weil wir dann festgestellt haben, mit dem Kontroll-MRT, dass wir das machen können. Meine größte Sorge war aber, ich wusste ja nicht mehr, wie die Uhrzeit ist. Ne? Also das wusste ich jetzt nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich habe dann nur gesagt, hör mal zu, also mein Operationsteam bestand eigentlich nur aus Frauen, außer dem Anästhesisten. Und da haben mir die Mädels dann auch erklärt, das menschliche Gehirn ist männlich, weil wenn man das stresst, wird das sehr, sehr bockig.
Okay.
Und das war sehr, sehr spannend. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß im OP. Also, und ja, du wirst da auch sehr versorgt und das hat wirklich Fun gemacht. Und ich habe dann gesagt, also ihr könnt mich so lange operieren, wie ihr wollt, ja. Aber um 18 Uhr wäre ich gerne auf der Überwachungsstation. Weil um 18.30 Uhr beginnt das Hamburg-Derby St. Pauli gegen den HSV. Und ich bin St. Pauli-Fan und würde gerne das Derby anschauen. Und dann haben die gesagt, ja, ist kein Thema. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Geileres, als ein Fußballspiel anzuschauen mit Katheter. Also, ganz ehrlich, das war das geilste Fußballspiel, was ich ever angeschaut habe. Ne? Ja. Ich habe zwar kein Bier bekommen, aber es war okay. Genau, meine Mutter hat mich besucht in der Überwachungsstation. Meine beste Freundin hat mich besucht. Die hat mir dann mein Tablet gebracht, damit ich Fußball schauen konnte. Genau, und das haben wir dann gemacht.
War es ein gutes Spiel?
Ja, es war zwar ein Unentschieden, wenn ich mich nicht täusche, aber es war ein gutes Spiel. Mhm. Ich war dann samstags auf so einer Normalstation, ich konnte ganz normal sprechen und sonntags haben Sprachprobleme angefangen. Und es ging dann so weit, dass ich die Sprache verloren habe. Oh. Es gab aber keine Schwellung. Ich war dann auch länger auf Station als gedacht und durfte dann aber auch was ausprobieren, was aber noch in der Testung ist. Deswegen darf ich da nicht so drüber reden. Ist aber etwas, was man machen kann. Man nutzt es.
Weil du da in deiner Studie bist oder weil es off-label
ist?
Ja.
Okay. Mhm. Es läuft momentan. Also ich weiß nicht, ob die Studie abgeschlossen ist oder nicht. Doch, ich darf sagen, die Studie ist abgeschlossen. TMS heißt das. Das ist aber so ein kleines Gerät, also ein handförmig, das man auf den Kopf legen kann. Und dann können die zum Beispiel den Finger zucken lassen. Und solche Sachen. Also um zu schauen, wo ist welches Areal. Weil wir haben ja auch keinen Lageplan. Also wir haben ja keinen Schaltplan und auch keinen Lageplan von den Hirn.
Also nochmal zum Mitschreiben, beziehungsweise findest du auch einen Link in den Shownotes dazu. Dominik spricht hier vom TMS. Das ist die sogenannte transkranielle Magnetstimulation. Ein Verfahren zum Stimulieren oder Hemmen von Hirnarealen, das auch in der Schlaganfallrehabilitation eingesetzt wird.
Und auf der rechten Hirnhälfte, wo ja so stärker die Motorik und Kraft vorhanden ist, kannst du das dann einfach das Gerät dranhalten und dann zuckt das Bein oder sonst irgendwas. Deswegen kannst du solche Operationen auch oft als normale, nicht als Wach-OP, musst du dann die nicht machen. Weil da kannst du einfach die Diode dranhalten, wo der Strom ist und dann weißt du, okay, das zuckt, das passt. Genau, und dann haben wir ja das gemacht. Ich bin der Meinung, mir hat's geholfen. Ich habe die Studie jetzt aber nie gelesen. Von daher, es nennt sich, wie gesagt, TMS. Nutzt man aber auch zur Diagnostik bei vielen und auch für Schlaganfallpatienten nutzt man das auch als mit Therapiemöglichkeit. Genau, und dann ging es halt los mit, also ich konnte nicht mehr rechnen, ich konnte nicht mehr schreiben, ich konnte nicht mehr lesen. Ich hatte Phasen, wo ich gut sprechen konnte, dann war es wieder weg. Also wir sind wieder an dem Punkt, das menschliche Hirn ist männlich, es wurde geöffnet, es wurde darin rumoperiert, es wurde gestresst, also es ist bockig und reagiert nicht mehr. So, ich bin dann danach in Reha, habe dann viel versucht mit der Sprache. Das hat auch gut geklappt. Ich habe mich aber zu einer neurologischen Klinik entschieden, als zu einer onkologischen. Das würde ich auch gerade bei Hirntumorpatienten tendenziell eher empfehlen, eine neurologische Reha zu machen, weil du mehr Möglichkeiten hast. A, diagnostisch, B, aber auch das Training. Ne? Und ich musste Freunden und Familie versprechen, jetzt die Reha zu nutzen. Keine irgendwelche Ablenkungen für irgendwelche Projekte oder sonst irgendetwas. Du kümmerst dich jetzt um dein Wohlergehen. Sehr gut.
Mach ich. Ausnahmsweise.
Ja, das hat 4 Wochen gehalten. Dann kam nämlich die Situation, dass permanent mein Handy geklingelt hat und mich Menschen angerufen haben und gesagt haben, ich habe deine Nummer bekommen, ich habe einen Hirntumor, was muss ich denn jetzt machen? Was kommt auf mich zu?
Aber entschuldige, in diesen 4 Wochen konntest du dann schon wieder sprechen?
Es gab Phasen, wo ich sprechen konnte. Okay. Ich hatte Wortfindungsstörungen immer noch, musste dann viel lernen oder über die Zeit hinweg habe ich das fast schon perfektioniert, Sachen zu umschreiben. Mhm. wenn mir ein Wort nicht einfällt oder eine Alternative zu finden oder sowas. Das trainierst du dann irgendwie, weil du immer wieder versuchst, dass es nicht auffällt, dass du jetzt das Wort verloren hast. Oder ich dann auch angefangen habe, um den heißen Brei zu reden, dass nicht langweilig ist, sondern du dann irgendwann wieder auf den roten Faden zurückkommst, weil du vergessen hast, um was es ging. Ja. So, das habe ich dann einigermaßen hinbekommen und deswegen war das dann auch okay. Schreiben war dann immer ein bisschen schwierig. Dann habe ich eine sehr gute Freundin kontaktiert. Dann sage ich, Katharina, mich haben jetzt 4 Leute angerufen. Ja, ich habe mit meinen Ärzten in der Reha gesprochen, ich habe eine Verlängerung bekommen, aber ich brauche eine Landingpage, eine Homepage für die Selbsthilfegruppe. Ich habe die Domain, ich habe alles, kannst du die bitte für mich gestalten und machen? Sie hat eine eigene Webagentur, also eine Agentur. Was sage ich, kannst du? Nein, wir haben gesagt, dass du dich um dich kümmerst. Ich habe mit den Ärzten gesprochen. Ja, brutal. Mit meiner Familie habe ich erst gar nicht darüber gesprochen. Dann habe ich zu Katharina gesagt, also hör zu, ich habe mit den Ärzten und den Therapeuten gesprochen. Die Logopädin, ich muss für die Logopädin sowieso Schreibübungen und Textübungen machen. Ob ich jetzt Texte formuliere, die mich gleich betreffen oder betreffen, die ich nutzen kann, oder irgendwelche Arbeitsblätter, das ist völlig egal. Ich konnte eine zielgerichtete Therapie machen aufgrund dessen, dass mich so viele Leute angerufen haben. Genauso dann auch mit den Ergotherapeuten, das nicht am PC zu tippen, sondern handschriftlich zu machen, beziehungsweise wenn ich es handschriftlich geschrieben habe, am PC abtippen und. Also noch besser ging das dann gar nicht. Und das habe ich dann auch meiner Familie dann gestanden. Das war dann auch in Ordnung. Und ich war in Summe, glaube ich, 7 Wochen oder sowas in der Reha. Also 3 Wochen dann wirklich sehr intensiv gezielt. Und habe dann aber die Aussage bekommen von den Psychologen, hör mal zu, aus unserer Sicht werden wir dich berenten.
Okay.
Du bist nicht mehr arbeitsfähig. Du schaffst es vielleicht so 2-3 Stunden am Tag, wenn überhaupt. Weil ich mir dann auch noch einen Fatigue eingehandelt habe, das dann stärker wurde. Ich natürlich im Januar 24 auch gleich wieder mit Chemo gestartet habe.
Weil es wieder einen Progress gab.
Nach der OP, einfach um sicher zu gehen, dass da die Zellen, die wir jetzt nicht im MRT sehen konnten, weil so ein Gliom oder gerade so ein diffuses Gliom, muss man sich auch wie so ein Pilzgeflecht vorstellen. Wir haben jetzt einen Pilz abgeschnitten, aber wir wissen nicht, wo die Fasern sind. So. Und deswegen ist das so ein bisschen das Thema. Dann haben wir gesagt, machen wir vorsichtshalber nochmal eine Chemo. Es ging dann um eine Chemo, die war eine andere Chemo, die ich sonst hatte. Es war ein Präparat, ein Einphasenpräparat, eine Woche Chemo, 4 Wochen, 6 Wochen Pause und dann wieder Chemo. Es waren 12 Zyklen geplant. Ich konnte aber nur 10 Zyklen durchführen, weil ich dann einfach zu erschöpft war. Und das ist auch in Ordnung. Und da muss man einfach auch mit den Ärzten, das heißt dem Hausarzt, dem Neurologen, dem Onkologen oder das Ärzteteam, auch dazu gehören auch Therapeuten bei mir wie Logopäden, wie Physiotherapeuten, beziehungsweise Physiotherapeuten, die sich auch auf Fatigue und onkologische Patienten spezialisiert haben. Ergotherapie, Neuropsychologie, Psychologie, das ist ein Team, wo du aufbauen musst, um Entscheidungen zu treffen. Und weil mein Credo ist immer, ich bin der Chef meiner Behandlung und kein Arzt oder Therapeut. Ja? Die dürfen mir alle Angebote machen. Die sollen mir ihre Expertise hineinbringen und so weiter. Das müssen sie auch. Aber ich entscheide. Auch wenn es dem Arzt oder dem Chirurgen oder Neurochirurgen nicht gefällt, weil die Neurochirurgie gut Geld abwerfen kann oder whatever. Nein, das ist meine Entscheidung. Es geht um mein Leben.
Das war ja schon sehr früh so, dass du dich als mündigen Patienten gesehen hast und das ja auch ausgelebt hast.
Ja.
Hast du eine Idee, ist das dein Charakter oder wo kam das her oder ist das auch ein bisschen gewachsen über die Zeit?
Es ist gewachsen. Am Anfang, da war ich auch ein bisschen faul in manchen Sachen, da habe ich dann immer meine Mutter vorgeschickt. Ne? Da war dann meine Mutter jemand, die sich dann auch für mich eingesetzt hat. Ich dann aber auch relativ schnell gelernt habe mit der Zeit, auch auf den Tisch zu hauen. Sei es dann auch mit Assistenzärzten, wenn die etwas tun, was so nicht abgesprochen ist. Also es gibt Situationen in meinem Leben, wo dann Assistenzärzte zu mir um die Ecke kommen. Wir haben eine Operation vorbereitet, besprochen mit den Anästhesisten. Ich wusste, weil ich die ja schon hatte, diese Biopsiebehandlung, wie das abläuft, wie lange das dauert. Und dann kommt so ein Assistenzarzt um die Ecke und sagt, also wir haben das jetzt nochmal im Tumorboard besprochen. Also Tumorboard heißt, alle Instanzen, die damit betroffen sind, schauen auf die Akte und man bespricht einen Plan. Und wir können das jetzt alles rausschneiden. Und ich switche in der Zwischenzeit dann auch sehr schnell in Sarkasmus und Ironie rein und duze dann auch die Ärzte. Und sage ich, du hast, aber ist ja mega. Ne? Weil ich persönlich weiß immer, wann meine Akten wo unterwegs sind. Ja. Und wenn ich das nicht selber schaffe, ich habe das teilweise auch nicht geschafft, deswegen habe ich mir immer jemanden geholt. Sei es meine Mutter, sei es Freunde, sei es auch, wenn ich jetzt alleine von Hamburg nach Berlin fahre. Meine Mutter lebt in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart. Habe ich mein Tablet dabei und stell mein Tablet auf den Tisch und sie ist dabei. Ja. Das Recht haben wir Patienten. Ja, und wir können auch Freunde dazu holen. Oder wenn man verheiratet ist und beide sehr angefressen sind der Thematik, ist es sehr wichtig, dann vielleicht noch eine dritte Person mit reinzunehmen, die neutraler ist, die Fragen stellen kann, die anders zuhören kann. Das ist viel, viel wichtiger. Ne? Das bieten wir jetzt auch in der Selbsthilfegruppe an. Also ich habe das auch schon persönlich gemacht, dass ich mitgegangen bin zu einem Gespräch, wo ich dann auch Fragen gestellt habe. Weil der Patient oder die Patientin nicht in der Lage war oder überfordert war in der Situation. Ne? Aber trotzdem, man darf sich seine Mündigkeit nicht verlieren lassen. Und man darf auch mal auf den Tisch hauen. Und das darf man auch mal vorher üben. Also wir versuchen das auch immer mal wieder zu üben in den Selbsthilfegruppen. Dann zu sagen, jetzt hau mal auf den Tisch. Weil oft ist ja wir sind ja ungefähr gleich alt, ja. Und da sind wir ja noch so ein bisschen erzogen worden, diese Halbgötter in Weiß. Ja, du darfst da nichts Böses sagen oder widersprechen oder sonst irgendetwas. Nein. Ja. Ich hab das mal mit dem Assistenzarzt gesagt, dann sage ich, weißt du eigentlich den Unterschied zwischen einer Kassiererin in einem Supermarkt und dir? Dann sagt er, ja, also ich bin Arzt, ich habe studiert und sage ich, nein, es gibt keinen Unterschied. Du bist genauso Dienstleister wie die Kassiererin. Ich bezahle, wenn ich einkaufe, das Gehalt mit der Kassiererin und wenn ich in der Klinik bin, zahle ich dein Gehalt über meine Krankenkassenbeiträge. Das muss dir klar sein. Das mögen manchmal junge Assistenzärzte nicht hören.
Ja. Es ist dann ein bisschen entzaubernd vielleicht in dem Moment, ja.
Absolut, absolut.
Und aber es ist nah dran an der Wahrheit, ja.
Ja, genau. Und das ist so das Thema, wo ich dann gesagt habe, da versuche ich Menschen zu helfen, versuche Menschen auch abzuholen, wenn sie irgendwo an einem Punkt stehen, was kann ich tun? Ich bin sehr überzeugt von der Charité. Ich bin sehr froh, an die Charité gewechselt zu sein. Es gibt aber auch andere tolle Kliniken und auch was gerade auch in dem Thema Hirntumor sich bewegen wird in der nächsten Zeit. Da ist ganz viel auf der Pipeline und auch so der Zusammenschluss oder der stärkere Austausch zwischen den Kliniken, gerade den großen Kliniken, die nennen sich NCTs in der Zwischenzeit. Das ist hervorragend. Und auch die Einbindung von Patienten in das Thema Forschung. Ich darf da mitwirken, weil ich das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und die beiden Universitätskliniken in Schleswig-Holstein, Kiel und Lübeck haben eine Patientenbotschafterausbildung initiiert. Ich bin jetzt im vierten Jahrgang, wo es darum geht, zu lernen, wie ist das denn mit den Onkologen? Was brauche ich denn, um Selbsthilfe zu führen oder dann auch bei Studien mitzuwirken? Studien verlaufen im Moment so, dass sich Ärzte hinsetzen und sagen, das könnte etwas sein für den Patienten. Wir schreiben ein Leitfaden und schicken das dann an den Patienten und der soll an der Studie teilnehmen. Und dann kriegst du als Patient diesen Leitfaden und verstehst nur Bahnhof, weil es nicht zielgruppengerecht geschrieben ist. Das, was Marketing immer perfekt macht, können Ärzte nicht. Und deswegen ist es auch intensiver, dass man eine Fortbildung machen kann, um wie laufen denn so Studien ab? Was kann man machen? Das mache ich jetzt auf zwei Wegen. Also einmal das jetzt in Hamburg und Schleswig-Holstein und einmal auch für die NCTs, was sehr hilfreich ist, sehr, sehr spannend auch. Wenn dann auch Menschen gerade mit Hirntumoren Interesse haben, dürfen sich da auch jederzeit an mich wenden. Ich kann da dann auch die passenden Links dazu schicken, dass man sich da auf die Warteliste setzt und dann sagt, ich möchte etwas Gutes tun. Da geht es nicht darum, an der Studie teilzunehmen, sondern es geht darum, die Studie zu designen. Welche Fragen werden gestellt oder welche Fragen muss man überhaupt stellen? Ne? Können wir das, was wir machen wollen, dem Patienten zumuten? Oder wie müssen wir den Patienten darüber aufklären, was jetzt auf ihn zukommt? Ja. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, was jetzt immer mehr zunimmt. Ne? Weil die Kliniken können keine Studien mehr ohne sogenannte Patientenbotschafter oder Patiententeilhabe durchführen. Also gerade vor allem in Deutschland, in dem deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, weiß ich es nicht ganz so genau, aber für Deutschland auf jeden Fall.
Ich finde das schon sehr, persönliche Meinung jetzt von mir, sehr beeindruckend, wie du da jetzt mittlerweile damit umgehst. Würdest du auch sagen, dass das so in gewisser Art und Weise deine Bewältigungsstrategie ist, da sehr selbstbewusst und proaktiv mit der Erkrankung umzugehen? Weil andere sagen ja dann, ich kämpfe gegen den Krebs und so. Wie würdest du deine Bewältigungsstrategie in einem Satz zusammenfassen?
Also für Hirntumorpatienten wirst du halt nie als geheilt gelten. Ne? Vor allem, wenn du ein Gliom hast. Von daher, es wird immer wieder Auf und Abs geben. Was aber nicht heißt, dass du kannst es auch wegen was anderem versterben. Nicht wegen dem Tumor. Ne? Ich kenne da einige, auch Patienten, die auch ein Glioblastom haben, die sehr, sehr lange damit schon leben. Weit länger als die Statistik das zeigt. Ja. Für mich ist es einerseits eine Bewältigungsstrategie, weil ich weiß, ich werde nicht gesund. Ich versuche eigentlich das Beste daraus zu machen. Ja. Und ich bin auch ehrlich, es gibt auch sehr, sehr dunkle Zeiten für mich, ja, wo ich dann auch schon gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Bürokratie, Diskussion mit Ärzten und. Das, oder du brauchst Anwälte für irgendwelche Sachen, weil dir, sorry, blöd gesagt, ständig ans Bein gepisst wird. Ja? Und da brauchst du kannst zwar ein dickes Fell haben, aber das kannst du nicht abfedern. Und so hart wie es klingt, dass es mich noch gibt, ist ein Verdienst davon, dass mir die Selbsthilfe geholfen hat. Ich habe die Selbsthilfe in Hamburg ins Leben gerufen, weil ich keine passende Sache gefunden habe. Weil ich habe keinen Bock auf Stuhlkreis. Ja? Sondern ich habe Bock, dass wir Spaß haben, dass wir schwere Themen besprechen, dass wir Leute verabschieden können, dass wir trauern dürfen, dass wir traurig sein dürfen, dass wir wütend sein dürfen. Aber dass wir auch feiern können, wenn jemand eine Chemo überstanden hat und sich gut fühlt, dann dürfen wir das auch feiern. Ja, wir dürfen alles machen, worauf wir Bock haben. Ja? Und ich genieße es. In der Zwischenzeit darf ich auch Vorsitzender des Vereins Hirntumor Selbsthilfe sein, dass ich, wo wir versuchen, deutschlandweit ein Netzwerk für Selbsthilfegruppen aufzubauen. Oder wenn jemand eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen will, wo wir ihn dann unterstützen können. Weil das braucht. Und ja, und das macht total viel Spaß. Und auch wenn ich in vielen Sachen gehandicapt bin, ne, also wir treffen uns heute. Vorgestern habe ich erfahren, dass mein Bauchgefühl wieder richtig lag, dass etwas nicht passt. Und ich jetzt halt in vielen Sachen austherapiert bin. 2 Bestrahlungen, 2 verschiedene Chemomedikamente ausprobiert und der Tumor kommt wieder oder ist aktiv. Wo wir jetzt versuchen, in diese Next Generation Systeme hineingehen. Und ja, ich habe gestern, also am Mittwoch die Information bekommen. Ich habe dann mit Freunden oder ja, also wirklich auch Freunden, die aus der Selbsthilfegruppe dann entstanden sind, darüber gesprochen, die dann sagen, und wie fühlst du dich jetzt? Und ich sage, erleichternd. Wie, du bist jetzt erleichtert. Du hast doch jetzt die Diagnose bekommen, dass es wieder aktiv ist. Du hast die Diagnose bekommen, dass das ist doch scheiße. Und dann sage ich, ja, ich habe jetzt die Möglichkeit zu handeln. Mhm. Ja, ich kann mir jetzt Angebote geben lassen, was ich tun lassen kann. Mhm. Und das ist das Wichtige, das selbstbestimmt zu handeln.
Also du sagst, das war vorgestern, richtig?
Vorgestern, ja.
Wir zeichnen jetzt Ende März 26 auf. Aber ist da, also ich kann beide Seiten verstehen. Auch die Argumentation deines Freundeskreises. Aber ist da nie irgendwo der Gedanke, wo du denkst, so fuck, jetzt muss ich wieder diese ganzen zum Notar die Vorsorgevollmachten, wieder die Namen ändern, das aktualisieren oder jetzt sterbe ich wirklich, jetzt muss ich mich mit dem Sterben auseinandersetzen oder so? Oder hast du das echt nicht, dass du dir das denkst, sondern du sagst, hey, ich habe dieses Projekt, ich habe die Selbsthilfe, ich weiß, was ich tun kann, es gibt die Next Generation Therapie-Methoden. Ich ziehe das jetzt durch.
Mein Onkel hat mal zu mir gesagt, weißt du, Digga, eins wissen wir im Leben. Ne? Und wir haben eine Sicherheit im Leben. Und die ist, dass wir irgendwann mal sterben werden. So. Ich kann jetzt das Beste einfach daraus machen. Ja, es ist nicht immer einfach. Es gibt, wie gesagt, auch schwarze Tage. Es gibt Tage, wo ich im Bett liege und mich nicht bewegen kann. Ja? Ich versuche dann aber, mich mit Leuten auszutauschen, die in der gleichen Situation sind, die ein anderes Gespür dafür haben. Mhm. Und ja, du hast manchmal ein Leben wie ein Formel-1-Fahrer, der im Grand Prix in Monaco fährt. Du hast nur die Leitplanke um dich herum. Ja? Und wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, dann triffst du sie. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist keine Entscheidung zu treffen, weil sonst dann fährst du gegen die Wand.
So richtig.
Also muss ich mich entscheiden. Da muss ich mich entscheiden. Ich muss jetzt die Kurve nehmen. Ja. So. Und das ist das Wichtigste daran. Ja. Und ja, ich hader mit vielen Sachen in meinem Leben, aber nicht mit dem Weg, den ich gegangen bin, was die Therapien angeht. Ja. Und immer dann, wenn ich mich entscheide, habe ich die Möglichkeit, mich im nächsten Step zu etwas anderem zu entscheiden. Weil es tut sich dann immer etwas auf. Es ist auch in Ordnung, dass man entscheidet, zu sagen, ich will jetzt erstmal warten. Ja? Lassen wir mal im nächsten Quartal ein MRT machen. Das ist in Ordnung. Du hast eine Entscheidung. Ja? Und dann kannst du sagen, okay, die Bildgebung ist vorhanden. Dann können wir jetzt drüber diskutieren, was machen wir.
Wow. Du hast vorhin schon Emotionen angesprochen und Ich finde das, was du jetzt gerade beschreibst, von diesen aktuellen Tagen, in denen du dich befindest, ist ja sehr emotionaler Zustand, oder ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr emotionaler Zustand ist. Hast du da auch jemals irgendwie Angst?
Ja.
Oder kennst du das schon? Okay.
Natürlich hast du Angst. Natürlich hast du Sorgen. Ich bin jemand, der versucht, das dann immer so ein bisschen runterzuspielen. Ich versuche das dann immer in Situationskomiken reinzupacken, um damit umzugehen. Ne? Also wenn ich Lampenfieber habe oder sonst irgendwas, dann fange ich an, irgendwelche Blödswitze zu machen oder mich mit irgendwas abzulenken. Ich will es dann damit nicht konfrontiert haben. Ja? Und das ist dann so, wenn du dann mal einen ruhigen Moment hast oder sowas. Ich genieße es halt einfach, diese beschissenen Gedanken oder Momente dann eher an einem Strand mit viel Wasser anzuschauen oder Hamburg ist natürlich eine prädestinierte Stadt dafür, ne, wo du dann dich auch einfach an die Elbe setzt und gefühlt diese Last, die du hast, einfach mal für ein paar Stunden auf den Frachter raufschmeißt und sagst, jetzt fahr das bitte zur Mündung und ich hole es dann später halt wieder ab.
Du bist auch schneller mehr draußen.
Richtig.
Also brauchst du nur in den Zug setzen und in einer Stunde bist in Travemünde.
Genau. Oder dann halt über Cuxhaven, wo du dann einfach dein Päckchen wieder abholst, damit es dann über die weite Welt hinausgeht.
Bis hierhin hatte ich mit Dominik gut 2,5 Stunden geredet. Da ich aber noch ein paar Fragen hatte und er auch noch mit mir weitersprechen wollte, haben wir uns nach einer längeren Mittagspause am gleichen Tag nochmals online getroffen. Diesen dritten und letzten Teil unseres Gesprächs hörst du in der nächsten Folge. Davor aber noch ein wichtiger Punkt, den ich herausstreichen will. Dominik hat erzählt, dass er eine neurologische statt einer onkologischen Reha gemacht hat. Das ist ein wesentlicher praktischer Tipp für HirntumorpatientInnen und sollte als Ergänzung zum bereits in Teil 1 besprochenen Reha-Thema auch noch in die Entscheidung mit einfließen, welches Reha-Zentrum dann letztendlich gewählt wird. Im dritten Teil unseres Gesprächs reden wir dann darüber, wie es Dominik mit seinem Zugang zu den eigenen Gefühlen geht, worüber andere bei seiner Geschichte heulen, er aber nicht, und wie er aktuell seinen Alltag bewältigt, der wegen der Fatigue einerseits viel Kraft frisst, er aber dann im Gegenzug ganz bewusst dafür sorgt, sich wieder sehr viel Kraft zurückzuholen. Gefällt dir der Podcast? Dann gib ihm ein paar Sterne in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden. Und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Kommentiere die Folge, wenn du Denkanstöße mitnimmst oder Fragen hast. Und abonniere den Newsletter. Wenn du das Männerkrebsprojekt gut und wichtig findest und wenn du möchtest, dass es in der bisherigen Art weitergeführt wird, unterstütze die Arbeit daran. Du hilfst auf diese Weise dabei mit, dass andere Männer mit Krebs schneller Orientierung finden. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, helfen auch einmalige Spenden für das Projekt. Alle Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, was tut man mit Krebs? Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.